Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Wir haben eine neue Reihe jetzt im Sommer. Und das ist die erste Auslegung zu dieser Reihe, wo es um die Sprüche geht. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten aber Weisheit und Zucht. Sprüche, das sind ja so Lebensweisheiten. Welche allgemeinen Lebensweisheiten fallen dir so ein? Bitte doppelt so laut. Morgenstund hat Gold im Mund, okay. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich wiederhole es auch für die Aufnahme, ja. Okay, eine alte Bauernregel, wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Genau, wer im Glashaus sitzt, sollte besser nicht mit Steinen schmeißen. Fügt auch keinem anderen zu. Wow, wie viel Weisheit hier versammelt ist. Manche dieser Sprüche kommen ja auch direkt aus dem Buch der Sprüche. Zum Beispiel, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Oder wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und viele andere. Die Sprüche gehören zu der dritten Abteilung des Alten Testamentes oder des Ersten Testaments. Neben der Tora, den fünf Büchern Mose, dann den Büchern der Propheten, wo die Geschichtsbücher gleich drin sind, weil das ist auch prophetische Geschichte, die dort passiert. Und dann diese dritte Abteilung der Schriften, Ketuvim auf Hebräisch. Da sind die Psalmen noch drin und Prediger Salomo und manches andere. Dass diese Lebensweisheiten, die teilweise auch, sagen wir mal, in anderen Völkern zu finden sind, ja, die sogar teilweise aus anderen Völkern übernommen wurden in die Bibel hinein, ihren Ort in der Bibel haben, zeigt, dass die Bibel davon ausgeht, dass alles, auch was an Weisheit und Erfahrung auch in anderen Kulturen und Völkern ist, hineingenommen werden kann in das, ja, in das Leben mit Gott und in die Erkenntnis des Lebens unter Gott. Und sie zeigt auch, dass das ganze Leben einbezogen ist, auch bis in die lebenspraktischen Fragen. Also nicht nur die Offenbarungsweisheit, Dinge, die wir wirklich nur wissen können durch die direkte Offenbarung Gottes, finden ihren Ort in der Bibel, sondern auch Dinge, die aus der Umwelt Israels aufgenommen werden kann. Und wer sich da mal mit beschäftigt hat, der merkt, dass manche dieser Sprüche, die dort gesammelt sind, auch schon in Ägypten und in Ugarit und an anderen Orten vorkamen. Aber das Besondere bei den Sprüchen im Alten Testament, bei diesem Buch der Sprüche ist, dass alles zugeordnet ist auf den Herrn, auf Yahweh, auf Adonai, auf den Gott, der sich offenbart hat in der Geschichte Israels. Und so ist es hier auch in diesem Vers 1, die Furcht des Herrn, die Furcht Adonais ist der Anfang der Weisheit. Es ist also zugeordnet auf Gott hin, auf den Gott, der sich in der Geschichte Israels gezeigt hat und von dem das Neue Testament sagt und bezeugt und wir antworten, dass er sich in Jesus ein für alle Mal und ganz deutlich gezeigt hat. Und so wird das ganze Leben unter Gott gestellt. Alles das, was wir von anderen Quellen her lernen können, sei es in Philosophie, sei es in Mathematik, sei es wo auch immer, darf hineinkommen in diese Beziehung zu Gott. Das ist ein integriertes, ein zentrales Bild auch des Lebens und auch dessen, was Wissenschaft bedeutet. Ich will euch das erste Kapitel einfach mal in großen Teilen jetzt vorlesen. Dann habe ich meine üblichen drei Punkte. Von Billy Graham wird gesagt, dass er jeden Tag des Monats eins der Kapitel der Sprüche gelesen hat, als Teil seiner täglichen Bibellese. Proverbs auf Englisch, 31 Kapitel. Ich weiß nicht, was er im Februar gemacht hat, aber und ich merke, dass in der amerikanischen Christenheit die Proverbs, die Sprüche, eine größere Bedeutung haben als bei uns. Also bei uns ist das relativ wenig, dass man darüber predigt. Aber in den USA kommt das oft vor. Oder dass man Sprüche auswendig lernt aus Proverbs. Umso besser finde ich, dass wir jetzt mal in dieser Sommerzeit auch uns Zeit nehmen, in die Sprüche hineinzuschauen. Das sind die Sprüche Salomos. Sprüche 1, Vers 1, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, um zu lernen Weisheit und Zucht und zu verstehen verständige Rede, dass man annehme Zucht, die da klug macht, Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit, dass die Unverständigen klug werden und die Jünglinge vernünftig und besonnen. Eine große Aufgabe. Wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit. Und wer verständig ist, lasse sich raten, dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Mein Sohn, gehorche der Zucht deines Vaters und verlass nicht das Gebot deiner Mutter. Denn das ist ein schöner Schmuck für dein Haupt und eine Kette an deinem Hals. Mein Sohn, wenn dich die bösen Buben locken, so folge nicht. Wenn sie sagen, geh mit uns, wir wollen auf Blut lauern und den Unschuldigen nachstellen ohne Grund. Wir wollen sie verschlingen wie das Totenreich die Lebendigen. Und die Frommen sollen sein wie die, welche hinunter in die Grube fahren. Wir wollen kostbares Gut finden, wir wollen unsere Häuser mit Raub füllen. Wage es mit uns. Einen Beutel nur soll es für uns alle geben. Mein Sohn, wandle den Weg nicht mit ihnen. Halte deinen Fuß fern von ihrem Pfad, denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, Blut zu vergießen. Denn es ist vergeblich, das Netz auszuspannen vor den Augen der Vögel. Sie aber lauern ihrem eigenen Blut auf und trachten einander nach dem Leben. So geht es allen, die nach unrechtem Gewinn trachten. Er nimmt ihnen das Leben. Die Weisheit ruft laut auf der Straße und lässt ihre Stimme hören auf den Plätzen. Sie ruft im lautesten Getümmel am Eingang der Tore. Sie redet ihre Worte in der Stadt. Wie lange wollt ihr Unverständigen unverständig sein und ihr Spötter Lust zur Spötterei haben und ihr Toren die Erkenntnis hassen? Kehrt euch zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will über euch strömen lassen meinen Geist und euch meine Worte zu kundtun. Wenn ich aber rufe und ihr euch weigert, wenn ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, wenn ihr fahren lasst all meinen Rat und meine Zurechtweisung nicht wollt, dann will ich auch lachen bei eurem Unglück und euer Spotten, wenn Schrecken über euch kommt. Wenn Schrecken über euch kommt wie ein Sturm und euer Unglück wie ein Wetter, wenn über euch Angst und Not kommt, dann werden sie nach mir rufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich suchen und nicht finden, weil sie die Erkenntnis hassten und die Furcht des Herrn nicht erwählten, meinen Rat nicht wollten und all meine Zurechtweisung verschmähten. Darum sollen sie essen von den Früchten ihres Wandels und satt werden an ihren eigenen Ratschlägen. Aber den Unverständigen bringt ihre Abkehr den Tod und die Toren bringt ihre Sorglosigkeit um. Wer aber mir gehorcht, der wird sicher wohnen und ohne Sorge sein und kein Unglück fürchten. Drei Punkte. Drei Punkte. Erstens eine Grundentscheidung. Die Frage der Grundentscheidung. Und die Grundentscheidung ist die Frage, was leitet uns in unserem Leben? Was ist der innere Motor, der innere Leitfaden? Was ist der Maßstab, an dem wir unser Leben ausrichten? Es gibt hier einen Maßstab, der uns empfohlen wird. Und dieser Maßstab heißt die Furcht Adonais, die Furcht des Herrn. Mit anderen Worten, Respekt vor Gott. Respekt vor Gott. Ehrfurcht vor Gott. Nicht eine sklavische Furcht, Hilfe, 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 hoffentlich sieht er mich nicht, sondern Respekt vor Gott. Was heißt das denn konkret? Vielleicht heißt es, dass wir Gott mitdenken. Wissen, dass er da ist. Dass wir auch in Details ihn mit einbeziehen in unser Überlegen. Dass wir ihn als Herrn denken. Das ist keine harte, unmögliche Forderung, sondern einfach vernünftig, logisch und angemessen, wenn Gott da ist. Einstein soll gesagt haben, ich weiß nicht, ob er es war, manchmal ist es ja bei diesen Sprüchen so, es gibt immer so 6, 7 Leute, die es gesagt haben, entweder Mutter Teresa, Einstein, manchmal Bonhoeffer, oder es ist eine indische Weisheit, oder es war Mahatma Gandhi. Aber irgendjemand hat mal gesagt, ich habe in meinem Leben 2 wichtige Dinge erkannt. Erstens, es gibt einen Gott. Und zweitens, ich bin es nicht. Das finde ich schon mal ganz interessant, ganz hilfreich. Also die Furcht des Herrn sagt eigentlich, Gott ist da. Und nimm das in dein Denken und dein Leben auf. Nimm es wahr. Er ist. Diese Grundentscheidung, Gottesfurcht, wirft dann ein Vorzeichen auf unser ganzes Leben und Denken. Manchmal, wenn ich so die Kontoauszüge anschaue, wir haben bei uns persönlich noch nicht Online-Banking, irgendwann müssen wir da mal hin was machen, dann freue ich mich über die Summe, die ich da sehe, bis ich auf das Vorzeichen schaue. Das ging mir neulich so. Da habe ich gedacht, okay, das ist irgendwie falsch. Der Strich erscheint mir etwas zu waagerecht zu sein. Die Furcht des Herrn, so sagt hier Sprüche 1, ist dieses Vorzeichen, das wir für unser Leben setzen können. Respekt vor Gott. Welche praktischen Konsequenzen hat das? Jetzt bin ich bei meinem zweiten Punkt. Der erste hieß die Grundentscheidung. Der zweite heißt Wegkreuzungen. 2 Wege werden uns hier drastisch dargestellt. Und wenn man die Sprüche durchliest, kommt man immer wieder auf dieses Motiv der 2 Wege. Der Weg des Lebens und der Weg des Todes. Das ist ein Grundmotiv auch in der frühen christlichen Literatur zum Beispiel. In der frühchristlichen Schrift Didache. Das ist eine der ersten Schriften, die wir kennen nach dem Neuen Testament. Man weiß nicht ganz genau, wann es entstanden ist. Ich sage jetzt mal irgendwas zwischen 95 und 130. Also sehr, sehr früh geht's auch so los mit der Lehre von den beiden Wegen. Der Weg des Lebens und der Weg des Todes. Und dann wird beschrieben, was man auf dem Weg des Lebens findet und wie Verhalten aussieht, das auf dem Weg des Lebens weiterführt und was man auf dem Weg des Todes findet und was für ein Verhalten zum Weg des Todes gehört. Man kann auch, um das aufzunehmen, was hier steht in Sprüche 1, diese beiden Wege bezeichnen als den Weg der Weisheit und den Weg der Torheit. Diese beiden Lebenswege stellen sich, so glaube ich, vor uns dar und zeigen sich als Kreuzung vor uns, nicht nur so am Anfang unseres Lebens, sondern immer wieder stehen wir ganz plötzlich, manchmal sehr unerwartet, im persönlichen Leben, aber auch als Gemeinschaft, als Gesellschaft vor solchen Entscheidungspunkten. Und manchmal ist es vielleicht auch gar nicht so leicht zu erkennen, welches ist der Weg der Weisheit und welches ist der Weg der Torheit. Welches ist der Weg des Lebens, welches ist der Weg des Todes. Das Beispiel, das uns hier gegeben wird, ganz drastisch, ab Vers 10, mein Sohn, wenn dich die bösen Buben locken, so folge ihnen nicht. Wenn sie sagen, geh mit uns, wir wollen auf Blut lauern und den Unschuldigen nachstellen ohne Grund, wir wollen sie verschlingen. Wir wollen kostbares Gut finden, wir wollen unsere Häuser mit Raub füllen. Da merkt man diese bösen Buben, da hat die deutsche Sprache sich so ein bisschen geändert. Bei böse Buben denke ich an welche Kinderstreiche. Also wie wir früher immer, ich komme ja aus Duisburg, vielleicht ist in anderen Landteilen Deutschland gibt es vornehmere Kinderstreiche. Aber wir haben zum Beispiel einfach nur, sind wir gelaufen an die Häuser und haben geklingelt. Klingelmännchen haben wir das genannt, ja. Alles einmal durch. Bzzz, ne? War ja bei uns im Arbeiterviertel, dass alles so Mietshäuser waren. Da wohnten dann so und so viele Parteien, haben alle geklingelt. Oder auch sehr beliebt eine Zeit lang war bei uns, bei einem Bäcker anzurufen und zu sagen, haben Sie Schweineöhrchen? Ja. Dann sehen Sie aber witzig aus. Also das waren so böse Bubenstreiche, die im Grunde ja Kinderkram sind. Das, was hier gemeint ist, ist was viel Ernsthafteres, was viel Tieferes, nämlich auf Blut lauern. Deswegen müsste man wahrscheinlich in der heutigen Übersetzung die bösen Buben vielleicht durch Gewaltmenschen oder wie auch immer ersetzen, um deutlich zu machen, was hier gemeint ist. Eindeutig ein Weg des Todes. Nicht nur für die anderen, die fertig gemacht werden, denen das Gut geraubt wird, denen vielleicht sogar das Leben geraubt wird, denen Gewalt angetan wird, sondern für eine ganze Gesellschaft, eine ganze Gemeinschaft und letztlich, so sagt es hier, dieses Buch der Sprüche, für sich selbst, weil sie sich selbst, ich weiß nicht, ob ihr es noch im Ohr habt, dadurch das Leben nehmen. Weil der Weg der unrechtmäßigen Aneignung von fremdem Gut oder dass man Menschen das Kostbarste nimmt, nämlich ihr eigenes Leben. Oder, diese Wege, das sind Wege des Unheils, nicht nur für die anderen, sondern letztlich auch für sich selbst. Weil wer von Hass und Gewalt erfüllt ist, der ist ja voll davon. Er spürt es ja selbst vielleicht am allermeisten. Wenn wir in manche Länder schauen, in den Sudan, Südsudan. Wir haben hier Freunde von uns, mit denen wir lange im Sudan waren, die Gertrud und Ursel. Wenn wir denken an andere Länder, die in denen das heute ist, Syrien oder wo, an verschiedenen Orten, wo auch immer, dann merken wir, diese Wege des Todes bringen Tod in alle Richtungen. Und man kommt da nicht raus, bis man nicht an einer Wegkreuzung vielleicht zurückgeht und dann umkehrt. Und dieses manchmal geschmähte Wort der Umkehr, der Bekehrung, der Buße bekommt eine ganz neue und starke Bedeutung, weil wir merken, das ist der Punkt, wo wir umschalten können zum Leben hin. Wegkreuzung. Sicher ist es bei uns nicht so dramatisch, aber dennoch. Lass uns sensibel sein, wo das vielleicht schon im Kleinen anfängt, dass falsche Entscheidungen uns an den kleinen Wegkreuzungen unseres Lebens vom Weg des Lebens abbringen wollen. Und das fängt immer im eigenen Herzen an, wo ich Hass und Groll und Bitterkeit und Unversöhnlichkeit in mir nähre und in dem Raum gebe. Da entsteht der Nährboden für diese falschen Entscheidungen an den Wegkreuzungen. Wie wichtig ist es deshalb, so wie es im zweiten Petrus einmal heißt, dass wir unsere Herzen, ich zitiere ihn jetzt nach Luther, reinigen zu ungefärbter Bruderliebe, Philadelphia, damit sind die Geschwisterliebe, weil Adelphi ist die Schwester, von daher ist das. Habt eure Herzen gereinigt zu ungefärbter Geschwisterliebe. Die Reinigung des eigenen Herzens ist der Weg, herauszukommen aus den Wegen der Torheit und des Unrechts und letztlich des Todes. Die Furcht des Herrn ist dabei der Kompass. Und das dritte und letzte, das erste war Grundentscheidung, das zweite war Wegkreuzung, das dritte ist Hören auf Gott. Diese Furcht des Herrn, dieser Respekt vor Gott hängt ganz eng mit dem Hören auf ihn zusammen. Wenn ich einen anderen Menschen respektiere, höre ich ihm zu. Ich lasse ihn ausreden. Ich versuche sogar zu verstehen, selbst wenn es mir total gegen den Strich geht, das zu verstehen, was der andere sagt. Das heißt, der Respekt vor Gott, der Respekt vor anderen, aber in diesem Fall vor Gott, die Furcht des Herrn hängt ganz eng zusammen mit dem Hören. Und so redet jetzt ja auch im letzten Abschnitt dieses ersten Kapitels die Weisheit als eine Art Sprachrohr Gottes und sagt, hör auf meine Stimme. Die Weisheit ruft laut auf der Straße, lässt ihre Stimme hören auf den Plätzen. Sie ruft im lautesten Getümmel. Kehrt euch um zu meiner Zurechtweisung. Wie lange wollt ihr Unverständigen unverständlich sein? Und dann in Vers 23, für mich, das habe ich jetzt in der Vorbereitung entdeckt, diesen Satz, der ist mir bis jetzt bei meinem Bibellesen offenbar immer entgangen. Eine unglaubliche Zusage. Siehe, ich will über euch strömen lassen, meinen Geist und euch meine Worte kundtun. Siehe, ich will über euch strömen lassen, meinen Geist und euch meine Worte kundtun. Hören auf die Stimme der Weisheit, die hier wie die Propheten für Gott redet. Leben im Hören, im Horchen, im Gehorchen. Wie kann das praktisch aussehen? Sicher grundsätzlich im Hören auf das Wort Gottes, dass die Bibel, das Wort Gottes, in unserem Leben einen Ort findet, wo sie uns erreichen kann. Wie das aussieht im Lebensrhythmus des Tages, der Woche, des Jahres, das ist eine ganz eigene Entscheidung und Weg. Aber, dass die Bibel, das Wort, für uns den Platz findet, in dem wir einüben können, auf die gute Stimme zu hören, die da zu uns spricht. Das heißt sicher auch, hören auf den Rat und die Weisheit der anderen und in besonderer Weise der christlichen Gemeinde und darüber hinaus der Kirche durch alle Zeiten. Hören. Was ist denn Konsens? Was haben die Menschen Gottes, was haben die Mütter und Väter im Glauben uns weitergegeben an Erkenntnis, an Weisheit, an Wahrheit? Und hören auf ein Gewissen, das auf Gottes Wort eingenordet ist. Letzter Gedanke. Wir sind ja gerade mit der Bibelausstellung unser Buch in Wittenberg. Ich habe die entworfen, konzipiert. Wir haben die dann in Augsburg im Rathaus gehabt und in zwei Kirchen, in der katholischen evangelischen Kirche, St. Moritz und St. Anna, mit fast 40.000 Besuchern in 5,5 Wochen. Jetzt sind wir in Wittenberg mit Teams. Einige von uns waren schon da als Team oder werden noch gehen. Das ist großartig, jeden Tag 100, 150, 200, 250 Besucher zu führen. Wir erleben gerade auch sehr stark, weil wir halt in Wittenberg sind, ich bin auch große Teile des Sommers dort, nochmal diese ganze Reformationsgeschichte neu. Da steht ja Luther im Jahr 1521 vor Kaiser und allen Fürsten des Reiches. Und dazu gehörten die Bischöfe dazu, die geistlichen Fürsten und die weltlichen Fürsten und alle Stände. Und er, der Mönch, der nichts in der Hand hatte, außer dem Wort Gottes, so wie er es erkannt hatte, als Bibelleser, als Bibellehrer, als Professor, er sagt, nachdem der Kaiser ihm einen Stapel seiner Bücher zeigen lässt und sagt zu Luther, sind das deine Bücher? Sagt er, ja, es sei denn, ihr habt da irgendwas runtergemischt, was nicht zu mir gehört. Dann sagt der Kaiser, widerrufst du diese Bücher im Ganzen, in toto, ne, widerrufst du? Dann sagt Luther, er braucht einen Tag Bedenkzeit. Manche haben ihm das als Schwäche ausgelegt. Am nächsten Tag wieder der ganze kaiserliche Hofstaat, alle zusammen, die Macht, die geballte Macht des Reiches, des deutschen, des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation und anderer Nationen, plus die ganze kirchliche Gewalt. Da steht dieser Mönch davor und der Kaiser lässt ihn wieder fragen. Der Kaiser redet natürlich nicht direkt mit ihm, sondern immer durch seinen Sprecher. Es wäre ja unter seiner Würde, direkt zu reden, sondern er ist immer der Sprecher. Und der Sprecher sagt dann, widerrufst du diese Bücher? Und dann sagt Luther, Es sei denn, dass ich durch klare Vernunft gründe oder durch die Heilige Schrift widerlegt werde, kann und will ich nicht widerrufen. Jetzt paraphrasiere ich, denn es ist nie ratsam, gegen sein Gewissen zu handeln. Und er meint aber nicht sein freies Gewissen nach dem Motto, die Gedanken sind frei und egal was ich denke, ist halt mein Gewissen, sondern sein Gewissen war, wie er ja selbst deutlich sagt, gebunden im Wort Gottes und in einer logischen, vernünftigen Auslegung des Wortes Gottes. Das heißt, sein Gewissen aufgrund des Wortes Gottes. Er sagt, wenn ich nicht, kann ich nicht. Und dann drängt, wird er gedrängt, es bitte nicht so kompliziert zu sagen, sondern es nochmal ganz klar, eindeutig zu sagen. Und dann sagt er, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich widerrufe nicht. Und ob er dann noch, er mir Gott helfe, ja oder nein gesagt hat, da streiten sich die Gelehrten drüber. Das war eine Gewissensentscheidung. Und er wusste, er ist seines Lebens nicht mehr sicher von diesem Augenblick an. Wie damals 100 Jahre vorher Johannes Hus, der auch vor Konzil und Kaiser und Reich stand und die gleiche Frage gestellt kriegte und dem man genauso wie ihm freies Geleit zugesagt hatte, es aber gebrochen hat, weil dann einem Ketzer gegenüber muss man das Wort nicht mehr halten. Das war damals die Logik, der dann auf dem Scheiterhaufen in Konstanz verbrannt wurde. So ähnlich hätte es ihm ja auch gehen können. Drei Gedanken. Ich komme jetzt zum Ende. Die Grundsatzentscheidung, Respekt vor Gott. Die Wegkreuzungen in den kleinen und großen Entscheidungen, sich einnorden zu lassen von ihm, sich bewusst einzunorden auf ihn. Und das geschieht drittens im Hören auf sein Wort, im Hören auf die Gemeinschaft, im Hören auf das Gewissen, das geformt ist und gebildet ist. Und geprägt wurde durch ein Leben mit Gott und durch ein Hören auf Gott. Herr, wir danken dir für dein Wort der Weisheit und des Lebens. Hilf uns, dass wir unser Leben nicht in Torheit und Eitelkeit verlieren, sondern es in Wahrheit, Ehrfurcht vor dir und Liebe zu dir und deinem Wort finden. Amen.